Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod von eVormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge geben wir eine Vorschau auf den Vorsaisontest der Formel E in Valencia und auf einen Deutschen, der möglicherweise noch ein Cockpit für die Saison bekommt. Ebenfalls besprechen wir die Überschreitung des Kostendeckels von Nissan und Jaguar und werfen mit dem Teleskop wieder einen Blick auf die besten Nebengeschichten der Formel E. Mein Name ist Lukas Storms und ich grüße euch zur neuesten Ausgabe hier beim E-Pod. Das Ganze in Ausgabe 345 und wie immer auch dabei mit seiner Expertise von eVormel.de, Tobi Würz. Hallo Tobi.
Hallöchen, Luca, grüß dich.
Ja, es geht so langsam wirklich in die heiße Phase der Formel E. Der Vorsaisontest steht ja schon echt in den Startlöchern. Da freuen wir uns drauf, vor allen Dingen, weil du ja auch in den sonnigen Süden reisen darfst.
Genau, ich fliege am Sonntagabend schon. Ja, was das schon? Montagmorgen geht's natürlich los. Ich freue mich auch schon, endlich mal wieder an der Strecke sein zu können. Die Pause seit London war ja jetzt auch 3 Monate sehr, sehr lang. Von daher, es kann endlich wieder losgehen und die ganzen Nachrichten, die ganzen Lackierungen, die bekannt gegeben wurden und so weiter, das macht schon alles viel Spaß drauf, endlich die Fahrzeuge in Action zu sehen.
Absolut, haben wir auch in den letzten Folgen viel drüber geredet, über die neuen Lackierungen und auch natürlich über die Fahrer. Es steht aber noch einiges aus, dazu gleich alles das, was noch wichtig war in der letzten Woche, besprechen wir im Newsüberblick.
Neue Saison. Die Testfahrten für die Saison 2024-25 starten in der kommenden Woche in Valencia.
Neue Fahrerinnen. Miki Koyama sowie Jessica Edgar und Weitzke Visser wurden als Fahrerin für den Valencia-Test bekannt gegeben.
Neuer Fahrer? Fragezeichen. Gibt es möglicherweise ein Formel-E-Comeback von David Beckmann bei Kiewer Race Co.?
Und neue Regelverstöße. Die beiden Teams, Nissan und Jaguar, haben in der Saison 2023 den neuen Formel-E-Kostendeckel überschritten. Und das damit also auch unser heißestes Thema aus dem Paddock, Kostendeckelüberschreitung bei Nissan und Jaguar. Das ist schon eine sehr große News gewesen in der abgelaufenen Woche. Die FIA hat bekannt gegeben, dass es 2 Verstöße gegen den Kostendeckel in der Formel E gab. Explizit betrifft es die Saison 9, also 2023, im Falle von Jaguar und Nissan, dass man da mehr Geld ausgegeben hat, als sie eigentlich durften. Tobi, wie viel war es? Und nimm uns da mal so ein bisschen mit. Der Kostendeckel unterscheidet sich ja in dem Sinne schon ein bisschen im Vergleich zu Formel 1, wo das im Motorsport ja eigentlich das beste Beispiel dafür ist, wie man es vergleichen kann.
Genau, richtig. Grundsätzlich so, der Kostendeckel liegt pro Team bei 13,7 Millionen Euro, die erlaubt waren. Die Teams müssen im Jahr nach einer Saison dann quasi ihre Abrechnungen einreichen und die werden dann überprüft. Und dabei kam raus, dass sowohl bei Jaguar als auch bei Nissan einiges schiefgelaufen ist. Insgesamt waren die Summen doch etwas höher, als das erlaubt war. Umgerechnet 88.500 Euro etwa bei Jaguar. Umgerechnet deshalb, weil Jaguar als britisches Team natürlich seine Buchhaltung in britischen Pfund führt. Nissan hat den Sitz in Frankreich, die rechnen in Euro ab. Da konnte man sich die Umrechnung sparen. Da waren es aber sogar knapp 270.000 Euro, die das Team drüber war. Man muss dazu sagen, der Kostendeckel in der Formel E ist eine relativ neue Sache, ist mit der Gen 3-Ära erst eingeführt worden, und zwar in der Saison 9, 2023 war das, und das ist die Saison, um die es geht. Es ist also die erste Saison, dass die Teams diese Abrechnung machen mussten, und da es auch jeweils nur relativ geringe Beträge waren, die Teams außerdem kooperativ und transparent im Umgang mit der FIA gewesen sind, gab es nur eine geringe sportliche Strafe. Wollen wir mal ein bisschen auf die Details gucken. Beide Teams, ich hatte es eben schon angedeutet, haben mehrere Kosten falsch verbucht. Bei Jaguar waren das unter anderem Paddock-Gebühren, Mietkosten für einen LKW, dann Entwicklungskosten für den Simulator und auch die Geldstrafen, die das Team nach der Saison oder im Laufe der Saison genauer gesagt entrichten musste. Zudem wurden auch Marketingaktivitäten, zum Beispiel die Gebühr für die Team- und Herstellervereinigung der Formel E, falsch verbucht und einen Teil der Reparaturkosten sogar doppelt angegeben. Bei Nissan gab es ganz andere Abweichungen. Das waren Kosten für Simulator, Kosten für Reisen, aber auch Fahrzeugteile. Dann gab es Unstimmigkeiten bei den Sozialbeiträgen für die MitarbeiterInnen und die Verrechnung von Ausbildungsfördergeldern sowie Dienstleistungen des Herstellers Nissan für deren Kosten das Werksteam ebenfalls aufkommen muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird in der Formel E grundsätzlich unterschieden zwischen dem Hersteller und dem Team. Also der Hersteller entwickelt den Antrieb, das Team setzt das Auto mit dem Antrieb im Endeffekt ein. Das gleiche Thema hatten wir auch damals schon mal im Zusammenhang mit Porsche. Fakt ist, da ist auch was nicht ganz sauber gelaufen bei Nissan, wo Dienstleistungen des Herstellers nicht korrekt beim Team verbucht wurden. Beide Teams wurden zu einer Geldstrafe verurteilt. Bei Jaguar waren das 100.000 Euro, bei Nissan waren es 300.000 Euro. Und außerdem erhalten beide Teams eine, Zitat, geringe sportliche Strafe. Und die wird wie folgt aussehen. Beim Vorsaisontest in Valencia kommende Woche werden beide Teams die erste Session am Montagmorgen, also die 3 Stunden von 9 bis 12 Uhr, nicht fahren dürfen. Das ist eine sehr geringe sportliche Strafe. Tatsächlich sollten die Teams nachweislich unehrlich, in bösartiger Absicht oder betrügerisch gehandelt haben, hätte die FIA auch deutlich höhere Strafen in Form von Punktabzügen oder sogar Rennsperren verhängen können. So blieb es bei dieser sehr geringen Strafe. Luca, stellt sich für uns natürlich die Frage, ist diese Strafe so gerecht?
Ja, schwierig zu sagen. Also ich meine, man kann immer sagen, ob man eine neue Regelung einführt. Gerade das Thema Cost Cap, Kostendeckel, ist ein schwieriges Thema für die Teams oder nicht einfach zu behandeln. Ich meine, man sieht es ja auch bei den beiden Teams, Jaguar und Nissan, aber man sieht ja auch im Feld, dass es außer den beiden es ja alle hinbekommen haben. Deshalb eigentlich ja schon erstmal eine Regelung, die ja dementsprechend ja auch schon sportliche Relevanz hat, wenn man das allein schon dann deutlicher überschreiten sollte. Und deshalb, wenn man da mal sieht, was auch in der letzten Saison oder auch dann in Saison 9 für Strafen ausgegeben worden sind, für Sachen, die dann verhältnismäßig sportlich wenig Relevanz hatten, ist das schon, finde ich, sehr schwierig zu behandeln. Und deshalb, finde ich, müsste da eigentlich die Formel E, was das Thema angeht, deutlich härter durchgreifen. Sie fragen natürlich, ob man das mit Herstellern wie Jaguar und Nissan halt eben machen möchte, denn man ist ja schnell als Hersteller dann dran zu sagen, wir verlassen die Serie. Aber wie gesagt, man muss sich an Regeln halten und wenn man das eben nicht tut, dann muss man eigentlich mit den gewissen Strafen, die ja eigentlich dann auch dementsprechend existieren, ja auch leben. Ganz einfach. Wie siehst du das, Tobi? Ich glaube, da bist du nicht anders aufgestellt.
Nee, also grundsätzlich sehe ich das genauso. Ich muss aber sagen, gerade im Vergleich zu den anderen Strafen, die ausgesprochen wurden, hat das Ganze ein Geschmäckle, ja. In Misano ist der Rennsieger Antonio Felix da Costa disqualifiziert worden, weil er eine falsche Pedalfeder hatte. Im Vergleich dazu ist der Verlust von 3 Stunden Streckenzeit in Valencia doch tatsächlich sehr, sehr überschaubar. Insbesondere, wenn man den Hintergrund bedenkt, beide Teams sind Herstellerteams. Die haben also sowieso schon 16 Testtage mit dem Gen 3 Evo-Auto zur Verfügung gehabt. Außerdem ist es ja jetzt nicht so, dass die in Valencia gar nicht fahren dürfen, sondern die Stammfahrer, nur die beiden Stammfahrer dürfen weitere 18 Stunden in Valencia fahren und 3 weitere Stunden kommen für die Fahrerinnen dazu, die am Donnerstagnachmittag ins Auto steigen dürfen. Also in meinen Augen von einer harten Bestrafung kann hier überhaupt keine Rede sein. Natürlich wird man bei Jaguar noch bei Nissan sagen, naja, das ist alles buchhalterisch schief gelaufen, wir hatten überhaupt keinen sportlichen Vorteil davon. Auf der anderen Seite muss ich dann aber auch leider sagen, da sind viele Sachen mit reingelaufen in das Budget-Cap. Und wenn Jaguar weniger Simulator-Vorbereitung im Wert von knapp 90.000 Euro in der Saison gemacht hätte, dann wären sie vielleicht nicht Vize-Weltmeister geworden. Ob und inwieweit man von sowas einen sportlichen Vorteil hat oder nicht, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ja, ich habe Verständnis dafür, dass es jetzt die erste Saison mit dem Kostendeckel war, dass die Teams relativ viele Fehler gemacht haben bei dem Verbuchen der einzelnen Geschichten. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das ein Thema ist, was mal eben in 1-2 Stunden gemacht werden kann, diese Abrechnung. Das ist schon ein irre komplexer Prozess, der dahinter steht. Und da können natürlich Fehler passieren. Eine harte Strafe ist es sicherlich nicht. Ein bisschen härter bestrafen können hätte man sie in meinen Augen schon.
Gehen wir dann doch zu einem dann etwas schöneren Thema, nämlich dockt David Beckmann bei Kiro an. Das ist eine Gemengelage, die jetzt in den letzten Tagen unter anderem von den Kolleginnen und Kollegen von The Race berichtet worden ist. Anstelle von Sergio Sette Camara könnte Porsche-Ersatzfahrer David Beckmann eben dort als Teamkollege von Dan Ticktum anheuern. Tobi, wie realistisch ist das Szenario? Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass alternativ noch jemand ganz anderes dazu kommen könnte, wäre das ja für die Neon-Gelben ja dann doch eine sehr große Veränderung, muss man sagen.
Es fällt auf, dass da 2 Porsche-Werksfahrer bei Kiro im Gespräch sind. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum das so ist. Hintergrund könnte sein, also an der Stelle nur Spekulation, klar ist zu dem Thema überhaupt nichts, aber es deutet vieles darauf hin, dass es damit zu tun hat, dass Kevro relativ spät erst bei Porsche angefragt hat, um Kundenmotoren zu bekommen. Die Frist, bis zu der ein Hersteller so ein Angebot annehmen muss, tatsächlich muss, ist der 31. Januar eines Jahres. Das ist natürlich seit vielen Monaten vorbei. Es ist also gut möglich, dass Porsche einem Deal für die Antriebe nur unter gewissen Bedingungen zugestimmt hat. Und diese Bedingungen sind nicht ganz frei verhandelbar, denn auf finanzieller Seite gibt es durch das Reglement gewisse Grenzen. Mehr als einen festgelegten Betrag dürfen Hersteller nicht fordern, um ein Kundenteam zu beliefern. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Unter anderem ist das möglicherweise auch ein Deal, wo man sich darauf einigt, dass das Kundenteam eines seiner Cockpits für einen Fahrer des Herstellers zur Verfügung stellt, obwohl das ja normalerweise komplett in der Hand des Kundenteams liegen sollte. Ähnlich ist Porsche ja auch schon mit Andretti verfahren, als sie die beiden Porsche-Werksfahrer André Lotterer im Jahr 2023 und Nico Müller in der kommenden Saison 2024-25 an das Kundenteam Andretti vermittelt haben. An der Stelle muss man sagen, ist aktuell noch viel Spekulation. Ich gehe davon aus, dass wir da aber in dieser Woche noch Klarheit bekommen. David Beckmann wollte sich auf Anfrage von uns nicht zu dem Thema äußern. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, in den kommenden Tagen wird sich rausstellen, wer denn neben Dan Ticktum bei Kevro Race Co. fahren wird.
Und du hast es schon angesprochen, die Testfahrten in Valencia stehen in den Startlöchern. Das Ganze mit fast allen Cockpits, die in der Elektroserie mittlerweile schon vergeben sind. Das Thema David Beckmann bzw. Kevro und Porsche ist ja noch etwas, was sich da noch klären wird. Kommen wir noch kurz zur Strecke zu sprechen. 3,376 Kilometer lang, 15 Kurven. Seit 2017 ist die Formel E zu Gast. Das Ganze auch mit Rennen im Gepäck gewesen, aber in größtenteils dann noch eher als Teststrecke für die elektrische Serie fungiert. Und eigentlich ja großer Teil gewesen für die MotoGP, aber wie gesagt, die Formel E in dem Sinne ja auch schon lange beheimatet. Ist ja eine Strecke, muss man sagen, Tobi, die eher dann doch sehr untypisch für die Formel E ist, deshalb müssen wir auch da ein bisschen die Handbremse wie auch letztes Jahr reinlegen, denn so richtig wissen tun wir dann nach den Testfahrten nicht, wo die einzelnen Teams stehen werden, muss man ganz klar sagen.
Wie immer geht's in Valencia einzig und allein darum, viele Kilometer zu sammeln, die Abläufe zu optimieren und natürlich auch ein Auge auf die Konkurrenz zu werfen. Viel darf man in die Ergebnisse nicht rein interpretieren. Das ist ja auch klar, das ist ja auch nicht anders als in den vergangenen Jahren auch. Was können wir denn überhaupt in Valencia erwarten? Es ist das erste Mal, dass die Teams und Fahrer mit den Gen 3 Evo Autos zu einem Gemeinschaftstest reisen. Der Allradantrieb und die neuen Hankook-Reifen werden für die Teams sicherlich die beiden Hauptthemen für die beiden Tage in Spanien sein. Montagmorgen, wir hatten das Thema eben schon, ohne Nissan und Jaguar, die ihre Strafe da quasi absitzen müssen aufgrund des Verstoßes gegen den Kostendeckel oder das Costcap, je nachdem, wie man es ausdrückt. Außerdem rechnen wir am Dienstag mit einer Rennsimulation, wo unter anderem auch der neue Attack Charge getestet wird. Ob der Attack Charge in der kommenden Saison kommen wird, ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. Fakt ist, die Rennserie wird ihn mal wieder testen. Am Donnerstagnachmittag haben wir dann auch den lang angekündigten Test für die Frauen. Ja, wenn wir mal so einen Blick auf die Favoriten für den Test werfen wollen, sicherlich sind da wieder die Werksteams Jaguar, Porsche und Nissan ganz vorne mit dabei. Ich muss aber sagen, ich bin besonders gespannt darauf, wie sich Lola Yamaha Abt bei seinem ersten Formel-E-Test beweisen wird. Der neue Hersteller, der ja das Abt-Team jetzt beliefert. Von daher müssen wir mal schauen, wie die sich bei ihrem ersten Formel-E-Test verkaufen. Wie immer natürlich die Einschränkungen, wir haben es schon erwähnt, nicht zu viel in die Rundenzeiten hinein zu interpretieren. Es ist zu erwarten, dass sich auch einige Teams etwas zurückhalten werden. Die wahre Performance wird man dann tatsächlich erst in gut einem Monat beim Saisonauftakt in Sao Paulo sehen.
Ja, das zu Strecken und was wir erwarten können. Was können wir denn von den Teams und von den Fahrern erwarten aus deiner Sicht, Tobi? Hast du da so einen speziellen Favoriten für Valencia? Ich meine, man kann ja so ein bisschen in die Historie schauen. Es gibt ja dann doch schon hier und da einige Teams oder auch Fahrer, die da speziell dann glänzen möchten.
Ja, wir hatten Max Günther beispielsweise ziemlich oft vorne in den Zeitenlisten. In seinem alten neuen Team DS Penske, denke ich, dürfen wir von dem so ein bisschen was sehen können. Am meisten bin ich natürlich gespannt auf die Rundenzeiten. inwieweit sich der Allradantrieb und die neuen Hankook-Reifen dann auf der Stoppuhr bemerkbar machen. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Ansonsten, wie gesagt, ja, Aussagekraft ist halt relativ gering und Valencia mit den vielen schnellen Kurven der topfebenen Strecke ist halt kaum ein Gradmesser für die restliche Saison. Aber natürlich, Max Günther habe ich da auf dem Zettel und ich könnte mir gut vorstellen, dass er dann doch mit der einen oder anderen sehr guten Rundenzeit glänzen wird in Valencia. Und wie sieht's bei dir aus? Wen hast du auf dem Zettel?
Auf den Zettel habe ich persönlich die Rookies, wenn man das jetzt mal so sehen darf. Ich zähle persönlich zumindest Taylor Barnard immer noch so ein bisschen mit rein, der dann in seine erste volle Saison hineingehen wird. Zay Maloney und Taylor Barnard werden eben interessant, genauso auch wie die Gemengelage dann noch bei Kiro Race Co. ausfallen wird. Deshalb dann auch in dem Sinne möglicherweise 3 Formel-E-Rookies für eine ganze Saison dann mit dabei und deshalb für die Saison-Testfahrt dort in Valencia spannend zu beobachten. Aber generell muss man sagen, und das gilt ja für immer eigentlich für Testfahrten, ein bisschen den Ball flach halten. Valencia generell eine Strecke, du hast schon oftmals erwähnt, die jetzt nicht typisch für die restlichen Stationen der Formel E in der Saison 2024-25 sein werden. Mit dem Teleskop bleiben wir in Valencia und schauen auf ein Thema, was uns schon lange begleitet hier im E-Pod.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Schon viel wurde darüber gesprochen, nun sind weitere Fahrerinnen für den Frauentest in Valencia bekannt gegeben worden. Jessica Edgar und Balz Gewisser fahren dort für DS Penske, dazu wird die Japanerin Miki Koyama bei Lola Yamaha Abt fahren. Die zweite Fahrerin des Teams ist noch nicht bekannt. Und noch überhaupt nichts bekannt ist von den Fahrerinnen bei Jaguar, Kiro und Mahindra. Während bei Jaguar Jamie Chadwick als eine Kandidatin gehandelt wird, sind die Fahrerinnen der anderen beiden Teams bislang noch komplett offen. Ich finde es ein bisschen eine merkwürdige Situation, eine Woche vor dem Test noch nicht zu wissen, wer fahren wird. Vor allem, das muss ja feststehen, die müssen Flüge gebucht haben, die müssen Hotels und so weiter gebucht haben. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass jetzt 3 Teams noch nicht wissen, wer da fahren wird, Luca. Oder was hältst du davon?
Bei sowas ist es schon echt teilweise komisch, dass man das dann meistens erst so wirklich weiß, wenn die dann auch im Auto sitzen. Deswegen, klar, bei so Testfahrten, da will man sicherlich auch sich hier und da ein bisschen bedeckt halten, aber bei den Frauentestfahrten, was soll man da für ein großes Geheimnis haben? Das ist ja eigentlich eher was positiv, wenn man da jemanden für sich gewinnen kann. Generell muss ich sagen, freue ich mich auf diesen Frauentest, aber das Thema, dass noch nicht alle ihre Lineups dafür bekannt gegeben haben, obwohl wir ja deutlich unter Wochenfrist jetzt schon agieren, deswegen ist das schon etwas komisch, oder nicht?
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir zeichnen natürlich am späten Montagnachmittag auf. Es kann natürlich sein, wenn ihr die Podcast-Episode hört, dass mittlerweile alle Fahrerinnen bekannt gegeben wurden und wir hier quasi aus einer Mücke einen Elefanten gemacht haben. Aber de facto eine Woche vor Beginn der Testfahrten wissen wir noch nicht von allen Teams, wer am Donnerstagnachmittag ins Lenkrad greifen wird. Von daher ein bisschen eine seltsame Situation. Ich hoffe, das klärt sich noch rechtzeitig. Nicht, dass da auf einmal irgendwelche Frauen vor mir stehen an den Testfahrten, von denen ich vorher noch nichts gehört habe.
Und wie gewohnt zum Ende einer jenen Folge schauen wir auf das Quiz und machen das dann auch. In der letzten Folge ja, habe ich einigermaßen gut abgeschnitten. Tobi Wirtz bleibt seiner Linie treu und unserer Linie treu bleiben wir auch, nämlich dass du anfangen darfst.
Okay, Luca. Meine erste Frage bezieht sich auf die Valencia-Tests im vergangenen Jahr. Die wurden ja von einer sehr ungewöhnlichen Situation überschattet, als in der Boxengasse eine Batterie Feuer fing. Welches war denn das Team, das durch den Brand besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde?
Es müsste, wenn ich mich jetzt nicht komplett geirrt habe, DS gewesen sein. DS Penske.
Ah, das ist leider nicht das, was ich wissen wollte. Es war eine Batterie, die bei DS Penske verwendet wurde. Aber das Team, das durch den Brand besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde, war Mahindra. Hintergrund war, dass das Feuer nicht in der DS-Box ausgebrochen ist, sondern in der Box, die dem Batteriehersteller WAE zur Verfügung gestellt wurde. Und da war Mahindra direkt nebenan. Und durch die Löscharbeiten insbesondere wurde eines der beiden Mahindra-Autos so stark beschädigt, dass es für den Rest der Testfahrten nicht mehr einsatzfähig war. Ja, DS hatte was damit zu tun. In DS war die Batterie ursprünglich verbaut, aber die Frage zielte auf Mahindra ab. Daher leider kein Punkt für dich.
Gut, dann bleibt es bei 0:0. Ich komme auf meine erste Frage. Auf Wie viele Kilometer kommen alle Formel-E-Strecken? Gut, das ist jetzt bei Saudi-Arabien ein bisschen schwierig zu nennen, denn da ist ja noch keine finale Kilometer- oder kein Streckenlayout bekannt gegeben. Deshalb nehme ich mal die Strecke speziell aus. Auf wie viele Kilometer kommen wir denn, wenn wir alle Formel-E-Strecken nehmen, dort eine Runde fahren und diese dann zusammen zählen würden? Also wirklich nur eine Runde auf einer Strecke, also da zählen Doubleheader gar nicht hinzu.
Am Sao Paulo, Mexiko, Jeddah zählt nicht, wie du gesagt hast. Ja. Miami wäre dann die dritte. Monaco, Tokio, Shanghai, Jakarta, Berlin und London. Das sind 9 Strecken. Ich schätze mal, dass so eine Strecke um die 3 Kilometer haben wird. Berlin hat ein bisschen weniger, Monaco hat ein bisschen mehr. London hat, glaube ich, auch ein bisschen weniger. Bei 3 Kilometern wären 27. Ich sage an der Stelle mal 25.
Ja, bist nah dran. Ich gebe dir einen halben Punkt. Es sind ganz genau 23,8 Kilometer. Wärst du bei 24 gewesen, hätte ich einen vollen Punkt gegeben. Aber 25 ist mir dann doch ein bisschen zu weit weg. Deshalb 0,5:0 jetzt für dich.
Okay, Luca, dann kannst du jetzt mit der richtigen Antwort auf diese Frage in Führung gehen. Welcher Fahrer fuhr denn im Jahr 2024 in Valencia die schnellste Rundenzeit von allen?
Die schnellste Rundenzeit von allen in Valencia, ja, das sind meistens Piloten, die jetzt in dem Sinne jetzt nicht so unbedingt weit vorne stehen. Jaguar oder Envision, sagt's. Fahrer ist ja auch wichtig, ne?
Ich habe nach dem Fahrer gefragt, korrekt.
Dann sage ich Robin Franz.
Der Fahrer, der im letzten Jahr die Bestzeit fuhr, der tat dies bereits in der allerersten Session am Montagmorgen. Die Rundenzeit war 1:24.474 und es war Mitch Evans im Jaguar. Leider schon wieder daneben.
Dann gehe ich mal zu meiner nächsten Frage über und bleibe in dem Sinne an etwas, was relativ früh schon aufgestellt worden ist, nämlich welchen Rekord stellte Sebastian Buemi zum Anfang der Saison 2016-17 auf, der bis heute in der Formel E Bestand hält?
Anfang der Saison 16-17, das war die dritte Formel E-Saison. Er startete auf jeden Fall sehr erfolgreich in die Saison, das weiß ich. Ich bin mir gerade nur nicht sicher, ob er die ersten 3 Rennen gewonnen hat oder ob es vielleicht irgendwas anderes ist, was du meinst. Ich glaube tatsächlich, dass er die ersten 3 Rennen gewonnen hat in Hongkong, Marrakesch und Buenos Aires müsste das gewesen sein.
Absolut vollkommen korrekt. Genau, der Rekord mit 3 Siegen in Folge nach einem Start in die Saison. Absolut korrekt. Ein Rekord, der bis heute Bestand hält und auch alleinig eben dort steht. Hongkong, Marrakesch und Buenos Aires, alles richtig. Jetzt hast du 1,5:0 steht's jetzt hier, genau.
Dann gebe ich dir aber jetzt nochmal die Chance, eine richtige Antwort auf eine Frage geben zu können. In Valencia hat die Formel E bislang nicht nur getestet, du hast es eben schon mal angeteasert, sondern in der Corona-Saison 2021 gab es hier auch einen Doubleheader. Kannst du mir denn sagen, welcher Fahrer bei diesem Doubleheader in Valencia sein bislang einziges Formel E-Podium holte? Ich gebe den Tipp, in der letzten Runde sind, glaube ich, 7 oder 8 Autos ausgerollt, ohne Energie.
Ja, das war das Rennen, genau. War es da Alex Lynn? Kann das sein?
Alex Lynn stand sonntags auf dem Podium, aber der hat natürlich auch in London schon gewonnen. Alex Lynn war es nicht. Komm, rate nochmal. Ich gebe dir noch einen zweiten Versuch.
Jetzt bist du aber gnädig zu mir. André Lotterer.
Auch André Lotterer stand sonntags auf dem Podium, aber es war natürlich auch nicht sein einziges.
Von dem, wer da jetzt irgendwie mal auf dem Podium stand, war ich da eigentlich gar nicht mehr so schlecht.
Ja, ist richtig, aber du hast leider beide Fahrer im falschen Rennen erwischt. Das Rennen, was ich meine, das wurde gewonnen von Nyck de Vries und Dritter wurde Stoffel van Dorne. Beide Mercedes-Piloten standen auf dem Podium und zwischen ihnen auf dem Podium stand ein Fahrer von Dragon Racing, ein Schweizer mit dem Namen Nico Müller.
Wahnsinn, 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 wie man sich da schon gerne mal vertun kann. Ich gehe hier mit 0 Punkten raus, also etwas, was man sich jetzt nicht so erwünscht, aber eine gewisse Steigerung ist ja immer drin, also das muss ich mir immer noch beipflichten. So, dann komme ich zu meiner letzten Frage. Welcher aktive Fahrer in der Formel E brauchte 35 Rennen, um seinen ersten Sieg zu feiern?
Das könnten 2 sein. Weiß 2 aktive Fahrer, wo es ein bisschen gedauert hat, bis sie gewonnen haben. Ich verrate schon mal, welche beiden es aus meiner Sicht sein könnten. Pascal Wehrlein und Mitch Evans. Mitch Evans in Saison 3 debütiert. Meines Wissens nach hat er dann in Rom seinen ersten Sieg gefeiert in Saison 5. Die Saison hatte damals noch nicht ganz so viele Rennen. Das könnte sein. Pascal Wehrlein hat es ja für Mahindra in der Formel E debütiert, ist dann zu Porsche gewechselt und hat dann in seinem zweiten Porsche-Jahr in Mexiko gewonnen. Es durften endlich viele Rennen sein. Ich vermute aber, weil Wehrlein ja auch das Sixpack in Berlin verpasst hat, weil er da Mahindra schon verlassen hatte, bevor er zu Porsche gewechselt ist, dass es Mitch Evans sein müsste. In Rom damals im Duell gegen André Lotterer, den er in der Schikane niedergerungen hat und dann seinen ersten Sieg und den ersten Sieg für Jaguar geholt hat.
Ich enttäusche dich tatsächlich, es ist falsch. Mitch Evans, Rom 2019 ist es gewesen. Du hast es schon erwähnt, es hat lange gebraucht mit dem ersten Sieg. 31 Rennen, hat gleich lang gedauert wie Jean-Éric Vergne. Damals gewonnen 2017 in Montreal im zweiten Rennen. Aber Pascal Wehrlein brauchte nochmal ganze 4 Rennen mehr zum 35. Rennen. Und das ganze Mexiko 2022, du hast es vollkommen richtig eingeordnet, aber war es ein bisschen von den Zahlen falsch, deswegen geht da der nächste Punkt nicht zu dir und deshalb bleibt es bei dem, wie wir vorher standen, 1,5:0.
Okay, kann ich an der Stelle auch mitleben, ja. Schade. Das ist halt, wenn man so eine 50-50-Entscheidung hat, einen Münzwurf, dann wirft man auch schon mal daneben.
Das ist wie bei mir mit den Leuten, die mal auf dem Podium standen in Valencia, aber dann war es dann doch jemand ganz anderes. Deswegen glaube ich, aber dennoch wieder schöne Fragen, schön schwierig und für euch ja auch mal schön mitzuraten. Deshalb das Grid Dummies Quiz überrascht uns ja auch immer neu. Also nicht nur bei euch, sondern uns auch selber. Dann weisen wir noch hin auf die Testfahrten, nämlich das Ganze zu verfolgen bei eFormel.de. Da bringen wir euch auf den aktuellen Stand der Testfahrten, das Ganze ja mit dir, Tobi, vor Ort. Aber da gibt's ja auch weit darüber hinaus ja alles zu den Testfahrten auf eFormel.de. Lohnt sich ja eh immer generell dort vorbeizuschauen.
Genau, wir werden auf jeden Fall die Testfahrten wie gewohnt covern mit Live-Ticker von den jeweiligen Sessions. Ich denke auch, ich werde ein paar Interviews vor Ort führen. Ein paar habe ich an der Stelle schon vereinbart mittlerweile. Da dürft ihr euch auf einiges an Content freuen, der da euch zur Verfügung gestellt wird. Daher klickt rein, nicht nur auf eFormel.de, sondern auch auf unsere Social-Media-Profile. Auch hier werdet ihr einiges an Content in Valencia finden.
Genau, das Ganze auch zu finden bei eFormel.de unter dem Reiter Social Media und diesen Podcast gibt's dort auch dann zu finden. Am besten abonnieren und bewerten auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt und wo ihr gerne Podcasts hört. Wir melden uns dann nach den Tests wieder. Tobi, du bist ja dort in Valencia zugegen und machst dann noch eine kurze Ausreise mit Urlaub hinten dran. Deshalb melden wir uns dann ein bisschen später, aber ich glaube, das ist ja nicht das Problem. Da ordnen wir für euch die Testfahrten komplett für euch ein. Dann beim nächsten Mal.
Ich mache tatsächlich nach den Testfahrten noch ein paar Tage Urlaub in Spanien, wenn man denn schon mal da ist. Dann will man da vielleicht auch so ein bisschen was, das Wetter und die Gegend genießen. Von daher hören wir uns dann in knapp 3 Wochen an dieser Stelle, würde ich sagen, wieder. Und dann rekapitulieren wir die Testfahrten. Ich werde einige Stimmen von Fahrern, von Fahrerinnen, von Teamchefs und so weiter mit im Gepäck haben. Von daher dürft ihr euch darauf an dieser Stelle schon mal freuen, würde ich sagen.
Genau, und dann wünsche ich viel Erfolg in Valencia und natürlich auch einen schönen Urlaub und wir melden uns dann, wie schon erwähnt, in 3 Wochen wieder hier im E-Pod. Bis dahin habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao.